Der Predigttext ist ein Wort aus dem Markus-Evangelium, die Verse 46 bis 52. Und sie kamen nach Jericho, und als er und seine Jünger und viel Volk von Jericho hinwegzogen, saß der Sohn des Timäus, Bartimäus, ein blinder Bettler am Wege. Als der hörte, dass es Jesus der Nazarener sei, fing er an zu schreien: Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner. Und es bedrohten ihn viele, er solle schweigen. Er schrie jedoch noch viel mehr: Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus stand still und sagte: Rufet ihn. Und sie rufen den Blinden und sagen zu ihm: Sei getrost, steh auf, er ruft dich. Der aber warf seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus begann und sprach zu ihm: Was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde aber sagte zu ihm: Rabuni, dass ich wieder sehen kann. Da sprach Jesus zu ihm: Gehe hin, dein Glaube hat dich gerettet. Und alsbald sah er wieder und folgte ihm auf dem Wege nach. Liebe Gemeinde, das Thema heute Morgen lautet: Was wollen wir eigentlich? Wenn diese Frage im Chor ertönt, wenn viele sie miteinander stellen, dann kann das zweierlei bedeuten. Es kann heißen, dass der Einzelne wohl weiß, was er eigentlich will. Er kann aber nicht verstehen, warum alle anderen nicht das Gleiche wollen wie er. Es kann aber auch heißen, dass keiner genau weiß, was er will, was er eigentlich will. Er will aber auch es gar nicht so genau wissen. Er erwartet, dass die anderen es herausfinden und es ihm sagen, wenn sie wissen, was sie eigentlich wollen. Und dann kann er immer noch entscheiden, ob er das auch will, was alle anderen eigentlich wollen. Was wollen wir eigentlich? Dass ein Mensch die wichtigste Frage seines Lebens an andere delegiert, heißt das. Wenn wir fragen, was wollen wir eigentlich, delegieren wir die wichtigste Frage des Lebens an andere, statt sie an sich selbst zu stellen. Und eine Antwort zu geben. Was wollen wir eigentlich? Das bedeutet, dass ein Mensch die göttliche Frage überhört. Und die lautet: Was willst du, dass ich dir tun soll? Die christliche Demut, den Willen Gottes zu erfahren, löst sich oft im Dunstkreis des Allgemeinen auf. Den Willen Gottes wird nur der erfahren, der sich von Gott fragen lässt: Was willst du, dass ich dir tun soll? Die Frage wird von Jesus so persönlich gestellt, ist so persönlich gemeint, dass wir im Evangelium gar den Namen dieses Menschen erfahren, an den die Frage gerichtet ist, seinen vollen Namen, seinen Vornamen und seinen Nachnamen. Bartimäus, das ist der Vorname, Sohn des Timäus, das ist der Nachname. So persönlich ist diese Frage gestellt. Er war ein Mann am Wegrand des Lebens. Er war einer unter den vielen, den Namenlosen im Volk. Ein blinder Bettler. Da war viel Volk in jenem Augenblick unterwegs in der Stadt, in der er lebte, und zog hindurch durch die Stadt und hinweg von der Stadt Jericho. Für einmal werden die Jünger in einem Atemzug mit viel Volk genannt. Es heißt, er und seine Jünger und viel Volk, die von Jericho wegzogen. Vielleicht ist das darum so, dass sich die Jünger Jesu in diesem Fall in ihrem Verhalten überhaupt nicht unterschieden haben von viel Volk, von allen anderen auch. Und so ziehen sie mit viel Volk vorbei an dem Menschen am Wegrand. Der aber unterscheidet sich von viel Volk. Er unterscheidet sich von allen anderen und auch von denen, die mit ihm am Wegrand standen und von denen, die da vorüberzogen mit Jesus. Er unterscheidet sich zunächst einmal dadurch, dass er blind war. Die anderen aber sehen konnten. Nun sagt man von einem Blinden, dass er aus dem Mangel an seiner Sehkraft heraus ein anderes Organ besonders stark und gut entwickelt. Zum Beispiel den Tastsinn und vor allem das Gehör. Das Gehör hilft dem Blinden entscheidend, sich zu orientieren. Und so hört dieser Mann aus dem Lärm auf der Straße einen Namen heraus. Es ist der Name Jesus. Und dieser Name dringt in ihn ein, trifft sein Herz, ruft Welten in ihm wach. Vieles, was er gelehrt worden ist, in den Synagogen gehört hat von den Propheten und den Verheißungen Gottes. Es wird in ihm wach und entfaltet in ihm eine Wirkung. Darin nun ist seine Situation damals mit der unseren vergleichbar. Auch wir heute können Jesus nicht sehen. Aber wir können seinen Namen hören. Und vielleicht hören wir ihn aus dem ganzen christlich-religiösen Volkslärm heraus. Aus der ganzen christlichen Geschichte und der Geschichte der Kirche heraus, aus all dem Massenhaften mit Jesus und um Jesus, dem Abstoßenden und dem Gleichgültigen, hören heraus, dass es ihn gibt und dass er an uns vorüberzieht. Und vielleicht hören wir nur den Namen. Vorausgesetzt, wir lassen uns nicht völlig gefangen nehmen von dem, was wir sehen, vor Augen haben und was uns ständig und täglich beeindruckt. Vorausgesetzt, die Bilder, die wir sehen, die wir uns machen, machen unsere Ohren nicht taub. Vorausgesetzt, Das Sehen und was wir sehen, zerstört uns nicht das Hören. Der Name Jesus weckt in diesem Mann Hoffnung. Hoffnung auf Änderung in seinem Leben, an der Stelle, an der er so leidet und die sein ganzes Dasein bestimmt. Seiner Hoffnung auf den Namen Jesus gibt er Ausdruck. Er fängt an zu schreien. Und das ist nicht schön. Wenn ein Mann schreit, das ist nicht schön. Das tut weh. Das erschreckt. Das geht durch Mark und Bein. Das stört. Es ist ein Unterschied, ob ein kleines Kind schreit, das noch nicht sprechen kann, oder ob ein erwachsener Mann schreit, der wissen sollte, wie man sich benimmt. Er hat ja schließlich eine Sprache. Er kann sagen, was ihn bewegt, und zwar anständig. Dafür muss man nicht schreien. Aber der Mann schrie, weil das Einzige war, was er konnte. Da er Jesus nicht sehen konnte, konnte er sich nicht durch die Menschenmenge hindurch zu ihm drängen, zu ihm hinlaufen. Sein Schrei bedeutet: Jesus, hier bin ich. Ich sehe dich nicht, aber du könntest mich sehen, wenn ich mich genug bemerkbar mache und deine Aufmerksamkeit gewinne. Und wenn du mich siehst, könntest du zu mir kommen. Sein Schrei war ja auch nicht unartikuliert, sondern durchaus mit Sprache und Absicht verbunden. Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Das ist nicht der Schrei eines Wichtigtuers, der gesehen werden möchte. Das ist kein Fan, der am Straßenrand brüllt, sondern der Schrei eines Elenden, der um Erbarmen ruft. Was wollte er mit Erbarmen? Geld? Eine Berührung durch Jesus? Eine Umarmung gar? Ein Wort? Ein persönliches? Wir wissen es nicht. Und vielleicht wusste er es zu jenem Zeitpunkt selbst noch nicht, was er eigentlich wollte. Wer um Erbarmen schreit, muss noch lange nicht wissen, was genau er eigentlich will. Nun ruft er auch nicht: Herr, erbarme dich unser, Kyrie eleison, wie die christliche Kirche es seit fast 2000 Jahren regelmäßig im Chor ruft, in allen Konfessionen. Er ruft: Erbarme dich meiner. Die Volksmenge nun bedroht ihn und sagt, er solle schweigen. Sie hat keinen Sinn für den Schrei eines Einzelnen. Sie will, wenn schon Erbarmen nötig ist, Erbarmen für alle. Sie ist für Veränderung des Systems oder, wie wir heute sagen, für Veränderung der Verhältnisse. Das ist ihre Hoffnung, die sie auf Jesus setzt. Und dafür ist sie, die Volksmenge, unterwegs mit Jesus. Und wirbelt den Staub der Straße auf den sie dann am Wegrand die dort Sitzenden zurücklässt. Sie, die Volksmenge, ist unterwegs mit Jesus nach Jerusalem, zur heiligen Stadt, zur heiligen Stätte, wo die entscheidenden Dinge geschehen sollen, die die Welt verändern. Das glaubt die Christenheit heute noch. Davon aber lässt sich der Blinde nicht beeindrucken. Er schreit noch mehr. Ihm geht es nicht um Veränderung der Verhältnisse. Ihm geht es schlicht um sein Elend. Er schreit noch lauter. Und da muss das Elend schon sehr groß sein, wenn sich so einer von der Volksmenge nicht einschüchtern lässt. Aber vielleicht kommt ihm da zu Hilfe, dass er nicht sehen kann. Er sieht die wütenden Gesichter nicht. Er sieht die zornigen Augen nicht. Er hört nur die Stimmen. Und da heißt es nun von Jesus: Und er stand still. Man muss wissen, dass Jesus nicht spazieren ging und sich nicht gerade auf einer Wanderung befand, zur Entspannung, zur Erholung. Er war auf seinem Weg, nach Jerusalem. Und dort sollte sich sein Schicksal erfüllen, seine Berufung im Leben. Er war unterwegs dorthin, wofür er in die Welt gekommen ist, in Leiden und Tod. Das erwartete ihn nicht in Jericho, sondern in Jerusalem. Aber wohl gerade darum hört Jesus den Schrei des Blinden. Denn der Weg, auf dem er war, hatte zutiefst etwas zu tun mit diesem Schrei nach Erbarmen, mit dem Elend von uns Menschen, das ihm in diesem Schrei des Einzelnen entgegenkam. Er, Jesus, war das Erbarmen Gottes für diesen Mann, für die Volksmenge, die von ihren Hoffnungen geblendet waren, die sie auf Jesus setzten. Für das Volk, das Änderung der politischen und sozialen Verhältnisse durch Jesus herbeiführen wollte. Er war das Erbarmen für eine Welt, die ihr Elend nicht erkennt. Für uns, für dich und für mich. Jesus ist das Erbarmen Gottes. Und da ist kein anderes. Nun stürzt Jesus aber nicht auf den Blinden zu. Er bleibt auf seinem Weg stehen. Still. Dann sagt er das gewaltige Wort. Das seitdem durch die ganze Welt erklingt seit Jahrhunderten. Ruft ihn! Warum ruft Jesus ihn nicht selbst? Die Volksmenge, es soll in ihrem Engagement einen Menschen rufen, einen Schrei hören und ihn ernst nehmen und Jesu Wort selber weitergeben. Da wechselt die Stimmung im Volk augenblicklich. Und wie schnell kann die Stimmung im Volk wechseln, liebe Gemeinde, in jedem Volk. Das Wort Jesu pflanzt sich fort, ruft ihn, bis der am nächsten stand, sagte: Er ruft dich. Und jetzt können sie ihn sogar echt beruhigen, ja sogar trösten. Sei getrost, er ruft dich. Die Szene hat geändert. Du musst nicht mehr schreien, du bist von ihm gehört worden. Und jetzt ist es an dir, Blinder. Mach dich auf den Weg. Das ist ein empörender Gegensatz. Wie kann man einem Blinden sagen, mach dich auf den Weg? Einen Blinden führen, das mag noch gehen, aber einem Blinden sagen, mach dich auf den Weg. Aber wenn einer in seinem Innersten erreicht worden ist von diesem Satz, er ruft dich, dann mag er blind sein. Er macht sich auf den Weg. Er wirft den Mantel des Bettlers ab, weil er ihn behindert. Er springt auf und geht auf Jesus zu. Da war auf einmal ein Weg frei durch die Volksmenge. Wer gerufen wird, für den ist der Weg frei zu dem Ort seiner Bestimmung. Und dann die entscheidende Begegnung, das Gegenüber zu dem, den er nicht sehen kann. Und noch einmal, liebe Gemeinde, das ist unsere Situation. Das Gegenüber zu dem, den wir nicht sehen können. Da sind wir heute Morgen. Ob mit Brille oder ohne. Und Jesus begann. Im Evangelium hat jedes Wort seine Bedeutung. Das ist nicht zufällig. Das ist nicht so, wie wir heute flüssig erzählen. Jedes Wort ist ein bedachtes Wort, wenn es niedergeschrieben wurde. Und Jesus begann. Was da geschieht, ist ein Anfang, nicht die Vollendung. Und was jetzt geschieht, ist ein Beginnen, das wollen wir uns merken. Und er sprach zu ihm, was willst du, dass ich dir tun soll? Folgen schwere Worte. Folgen schwere Frage. Ist diese Frage die Antwort auf den Schrei nach Erbarmen? Nicht Geld, nicht Kleidung, nicht Berührung, nicht Umarmung, sondern die Frage. Wir könnten uns über diese Frage lustig machen und wären wahrscheinlich sehr geneigt dazu. Diese Frage ist doch nur zum Schein gestellt, würden wir sagen. Denn was sollte der Blinde denn wirklich wollen, anderes wollen als sehen? Wir wissen doch, was da geschieht. Der will sein Augenlicht wieder. Wir wissen doch immer, was die anderen wollen. Wir wissen doch immer, was die anderen brauchen. Deswegen fragen wir doch gar nicht erst. Das kann man doch voraussehen. Ich denke nicht, dass man bei Jesus etwas voraussehen kann. Gar nichts. Sie haben ja nicht einmal seinen Tod vorausgesehen. Und dann haben sie nicht einmal seine Auferstehung vorausgesehen. Und wenn es etwas gibt, was uns sehr gut tut, bis ins Innerste zu hören, wer vor Jesus steht oder Jesus zusieht, sieht gar nichts voraus. Weder für sich noch für die anderen. Und er tut gut daran. Gewiss, Blinde wollen wieder sehen können. Bei Gott, das wollen sie. Ungezählten Blinden wird heute geholfen in unseren Spitälern. Wahre Wunder werden da von Ärzten vollbracht. Im Blick auf das Augenlicht und nicht nur im Blick auf das Augenlicht. Unser Land müsste wieder hallen vor Freude und Dank über das, was in unseren Kliniken und Spitälern geschieht. Aber unser Land hallt wieder von Klage über die Krankenkassenprämien. insbesondere von denen, die sie nicht in Anspruch nehmen. Wofür zahlt man dann? Wird man doch besser krank, hat man was davon. Wir wollen Spitzenmedizin für alle. Und wofür man bezahlen muss, das ist kein Wunder, sondern Erfüllung eines begründeten Anspruchs. Und wehe dem Arzt, der das nicht erfüllt, den verklagen wir. Damals gab es keine Spitzenmedizin, also auch keine Krankenkassenprämie. Der Mensch war der Krankheit ausgeliefert. Und dem, was manche heute wieder suchen, der alternativen Medizin, die gab es damals schon. Darum gab es aber auch weniger Anspruch, weil man ausgeliefert war. Was also soll die Frage Jesu? War der Wunsch des Sehenden, war der Wunsch des Blinden, sehend werden, nicht selbstverständlich? Gewiss. Aber nicht jeder Blinde weiß, was geschieht, wenn er wieder sehen kann. Er sieht dann nämlich wirklich und muss dann ertragen, was er sieht. Er muss leben mit dem, was er sieht. Er kann nicht mehr mit dem Mitleid seiner Mitmenschen rechnen. Er muss für sein Leben selber einstehen, der ganzen Härte des Lebens begegnen. Da ist kein Bonus mehr. Er ist ja blind. Er muss verkraften, was er sieht und nicht nur, was er hört. Und eigentlich wäre das eine schon genug zum Verkraften. Aber beides zusammen haut uns oft um. Heilung bedeutet bei Jesus immer mehr als eine medizinisch-therapeutische Handlung. Heilung ist bei ihm Begegnung mit dem Ewigen, der Verkörperung des Erbarmens Gottes. Dass wir in unserem Volk immer kränker werden, mag letztlich damit zusammenhängen. Wir wollen Heilung des Leibes um fast jeden Preis. Aber nicht die Begegnung mit dem Ewigen. Denn dort begegnet uns die entscheidende Frage unseres Lebens. Aus jener verborgenen Welt kommt uns und aus der Verkörperung des Erbarmens Gottes die Frage entgegen: Was willst du, dass ich dir tun soll? Damit ist nicht gesagt, dass der Ewige tun müsse, was der Mensch will. Das ist das große Missverständnis. Was willst du, dass ich dir tun soll? Der Mensch ist frei in seiner Antwort auf diese Frage. Und der Ewige ist frei in seinem Tun. Rabuni, das heißt mein Herr, mein Lehrer, mein Meister, dass ich wieder sehen kann. Da sagt Jesus: Gehe hin, dein Glaube hat dich gerettet. Jesus sagt nicht, dein Wille hat dich gerettet. Dein Glaube. Die Antwort auf die Frage, was willst du, dass ich dir tun soll, ist unerlässlich. Sie gibt dem verborgenen Glauben, diesem allgemeinen, sehnsuchtsvollen Glauben eine konkrete Gestalt im Wort. Sie holt den Glauben aus dem Diffusen des allgemeinen Gefühls heraus ins Konkrete, ins Leben, in meine Situation. Sie offenbart den Glauben des Menschen in der Begegnung mit dem Ewigen und liefert den Menschen dem Ewigen aus. Es ist das Wagnis des Lebens, aus dem das Sehen kommt. Das neue Sehen ist ein Sehen des Neuen. Und darum heißt es wohl auch am Schluss der Geschichte: Und er folgte ihm auf dem Weg nach. Auf dem Weg nach Jerusalem würde Bartimäus vielleicht sehen, welchen Preis das Erbarmen Gottes kostet, das ihm die Augen geöffnet hat. Auf diesem Weg würde er denen begegnen, die wie er auf die Frage geantwortet haben: Was willst du, spricht der Ewige, dass ich dir tun soll? Und er wird denen begegnen, die unablässig bis ans Ende der Welt fragen werden: Was wollen wir eigentlich? Amen. Jesus, du Herr meines Lebens, darum sind wir hier, weil das Elend unseres Lebens uns bedrängt. Darum sind wir hier, weil du uns hast rufen lassen, auf jene neue und immer einzigartige Weise einen jeden von uns. Den einen vom Wegrand, den anderen aus einem Palast. Den einen aus dem Abgrund, den anderen aus der Höhe seines Lebens. Den einen in der Jugend, den anderen im Alter. Wir sind hier, weil du den Schrei des Erbarmens aus unserem Herzen gehört hast und im Vorübergehen still stehst. Und wir sind wie der Blinde. Wir können dich nicht sehen. Aber wir stehen miteinander jetzt deiner Frage gegenüber und können sie nicht gemeinsam beantworten. Ein jedes von uns kann sie nur persönlich hören und beantworten. Denn wenn du einem die Augen auftust, dann sieht er neu. Sieht Neues, das er vorher nicht sah, sieht mit anderen Augen, weil du sie geöffnet hast. Und das ist's, warum wir mit dir auf dem Weg sind. Und wir ahnen wohl, dass wir auf dem Weg sind, um zu schauen, mit Augen, Herz und Sinn und Geist, was das Erbarmen, das in unser Leben eingegangen ist, kostet. Kostet, dass wir sehen können. Herr, lass die Wirkung deines Namens in uns erklingen und nie verstummen, mit welchen Hoffnungen wir deinen Namen auch verknüpfen. Lass deinen Namen nie verstummen. In unserem Leben, damit unser Schrei nach Erbarmen ein Gegenüber findet. Amen.